SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Heute geht es bei SR3 aus dem Leben um eine kaum bekannte Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte des Amerikaners und damals jungen Journalisten Varian Fry. Er hat mit einem Hilfswerk damals in Frankreich fast 2000 Menschen das Leben vor den Nazis gerettet. Darunter bekannte deutsche Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle wie Heinrich Mann, Marc Chagall, Max Ernst, Hannah Arendt oder Anna Segers. Und die Geschichte erzählt Uwe Wittstock in seinem Bestseller Marseille 1900. Und heute ist der Schriftsteller und Journalist mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Wittstock, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihre Geschichte, die Sie in Ihrem Buch Marseille 1940 erzählen, beginnt im Mai 1940, als die deutsche Wehrmacht die Nazis Frankreich überfallen und sich bis zu 10 Millionen Menschen auf einmal auf die Flucht begeben. Quasi aus dem Norden Frankreichs in den Süden. Darunter eben auch viele, die schon 1933 vor den Nazis aus Deutschland nach Frankreich fliehen mussten. Im Grunde erzählen Sie ein Stück weit ja die Geschichte einer Massenflucht auch.
Also diese Massenflucht ist möglicherweise die größte Fluchtbewegung in Europa in so kurzer Zeit. Also die Deutschen begingen, als sie nach Frankreich hereinkamen, einige Kriegsverbrechen. Auch in Belgien sind Leute, Zivilisten erschossen und hingerichtet worden, weshalb sich eine große Panik in der Bevölkerung ausbreitete und tatsächlich innerhalb von 2-3 Wochen 8 bis 10 Millionen Menschen nach Südfrankreich geflohen sind, also vor den vorrückenden deutschen Truppen ausgewichen sind. Der größte Teil dieser Leute ist nach dem Waffenstillstand, der ja schon nach 6 Wochen, Frankreich hat ja sehr schnell die Waffen strecken müssen, ist der größte Teil der Leute nach dem Waffenstillstand wieder in ihre Heimatorte zurückgegangen. Mhm. Das waren Leute, die nicht so viel vor den Nazis zu befürchten hatten. Natürlich sind viele Juden klugerweise in Südfrankreich geblieben, auch Kommunisten und Sozialisten und vor allen Dingen eben die Exilanten, die deutschen und österreichischen Exilanten, die ja schon einmal vor Hitler nach Frankreich geflohen waren. Die wussten, dass im Windschatten der deutschen Truppen die Gestapo Frankreich durchsuchen, durchkämmen würde nach Hitlergegnern. Und deswegen haben die sich in die unbesetzte Zone in Südfrankreich zurückgezogen und sind dort untergetaucht, so gut sie konnten.
Sie haben schon gesagt, die Wehrmacht hat damals Frankreich schnell erobert, binnen 6 Wochen. Man ist mit einem unheimlichen Tempo vorgerückt. Und natürlich, das beschreiben Sie auch, durch diese riesige Zahl von Flüchtlingen war Chaos auf den Straßen, dass die Franzosen, die eigentlich eine starke Armee damals hatten, auch ja gar nicht richtig vorankommen und den Deutschen was entgegensetzen konnten.
Das war eine ganz vertrackte Angelegenheit. Die Franzosen hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die stärkste Armee in Europa. Und man rechnete, wenn es zu Kämpfen kommt, eigentlich damit, dass die Franzosen sich sehr gut wehren würden können. Und deshalb sind auch sehr viele deutsche und österreichische Exilanten im Land geblieben, weil die sich nicht wirklich bedroht fühlten. Sie wussten, wenn der Krieg ausbricht, das wird ein längerer Kampf werden und wir können uns dann immer noch eine Zuflucht suchen, vielleicht das Land zu verlassen und so weiter. Dass das so schnell ging, lag daran, dass die Franzosen sich letztlich auf den Krieg der Vergangenheit vorbereitet hatten, also einen Stellungskrieg, wogegen die deutsche Wehrmacht einen Bewegungskrieg vortrug und deshalb eben die Franzosen leider sehr, sehr schnell überrascht hat. Und danach wurden die Grenzen geschlossen. Sobald die Kampfhandlungen begannen, wurden die Grenzen geschlossen und niemand konnte mehr das Land verlassen und die Exilanten saßen wie in einer Mausefalle und konnten nicht fliehen.
Gerade weil sie auch wenige Jahre vorher vor den Nazis aus Deutschland geflohen waren, muss wahrscheinlich der Druck und auch die Angst bei den Exilianten groß gewesen sein.
Sehr groß. Also viele waren regelrecht in Panik. Und Varian Fry, der ja dann nachher viele von diesen Exilanten getroffen hat, beschreibt das auch, dass manche eben so verschreckt waren, dass es nur an der Haustür oder an der Zimmertür klopfen musste und sie sofort dachten, jetzt kommt die Polizei und holt sie ab. Also da waren natürlich auch viel Angst. Psychosen mit dabei oder Angstideen mit dabei, aber das ändert ja nichts daran, dass die Leute sich wirklich persönlich stark bedroht fühlten und in großer Angst lebten.
nachdem die Deutschen Frankreich angegriffen hatten und eben innerhalb weniger Wochen erobert hatten, war eine 500.000 Flüchtlinge in Marseille. Warum sind so viele Menschen gerade nach Marseille gegangen?
Also die Deutschen hatten sich bei den Waffenstillstandsverhandlungen vorbehalten, dass sie die ganze Atlantikküste besetzen konnten, weil sie dort Verteidigungseinrichtungen machen wollen. Wenn man nach Frankreich in Urlaub fährt, sieht man diese Bunker eigentlich immer noch.
Den Atlantikwall.
Den Atlantikwall am Atlantik. Vom Mittelmeer her erwarteten die Deutschen keine so große Gefahr für sich militärisch. Und Marseille wurde damit in der unbesetzten Zone eine der größten Städte überhaupt. Und es war der einzige freie Überseehafen, der einzige Überseehafen, der nicht in deutscher Hand war. Und außerdem gab es in dieser Stadt sehr viele Konsulate. Und als Exilant lernte man damals sehr, sehr schnell, dass die Papiere, die man hatte, eigentlich das Wichtigste waren. Bei Brecht heißt es auch, der wichtigste Körperteil des Menschen ist sein Pass. Es ging darum, dass man ein Ausreisevisum aus Frankreich haben wollte, dass man Transitvisa durch Spanien und Portugal bis nach Lissabon haben wollte, dass man dann eben einen Dampfer brauchte, der einem über den Atlantik brachte.
In die USA damals.
Meistens in die USA, aber auch nach Mexiko oder Kuba oder Santo Domingo. Also da gibt es ganz viele verschiedene Exilorte. Die Exilanten haben letztlich dann jedes Ziel genommen, das sie möglichst weit wegbrachte von
Hauptsache
Europa.
Raus dann.
Ja, eben. Oder später wurde ja einer der wichtigen Fluchtwege, der auch aus Frankreich nach Frankreich. Also die Franzosen betrachteten ihre Kolonien zu diesem Zeitpunkt noch als Teil Frankreichs. Also Martinique zum Beispiel, eine Karibikinsel, war eine innerfranzösische Reise, wenn man von Frankreich dorthin fuhr. Und deshalb konnten sehr viele Exilanten eben zum Beispiel auch auf Karibikinseln ausweichen. Damit waren sie zwar immer noch in Frankreich, aber zwischen ihnen und den Nazis lag ein ganzer Atlantik. Und das war schon sehr beruhigend für die Leute. Also in Marseille gab es sehr viele Konsulate, es gab die Möglichkeit, mit Schiffen zu fahren und es war nicht so weit weg von der spanischen Grenze. Insofern waren das wichtige Kriterien, dorthin zu gehen. Man muss sich die Stadt auch ganz anders vorstellen, als Städte heute funktionieren. Denn während des Krieges war das Benzin rationiert. Das heißt, es fuhren so gut wie keine Autos. Es gab vielleicht ein bisschen öffentlichen Verkehr mit Straßenbahnen und Bussen. Aber ansonsten waren die Leute zu Fuß unterwegs und trotzdem waren die Straßen überfüllt, weil die Stadt über eine 500.000 Flüchtlinge aufnehmen musste. Also es war wirklich ein Menschengewühl.
Also voll, aber auch chaotisch teilweise, wie Sie das auch beschreiben in Ihrem Buch. Und diese Zustände und dieses Chaos bekommt eben der amerikanische Journalist Reverend Fry mit, der 5 Jahre vorher als Journalist in Deutschland war und schon auch mitbekommen hat, ja, wie die Nazis das Land verändert hatten. Als er dann von den Zuständen in Frankreich hört, entschließt er sich, den Menschen zu helfen, ihnen zu helfen, aus Frankreich, aus Europa rauszukommen. Was hat ihn dazu motiviert?
Also Baron Fry war jemand, der als Journalist sehr kulturinteressiert war. Er war eigentlich ein Journalist, der für Politik zuständig war und auch politisch argumentiert hat. Aber er hat auch schon in der Universitätszeit in Harvard hatte er eine Kunst- und Literaturzeitschrift herausgegeben, in der er sich vor allen Dingen für die Künstler der Moderne interessiert hat, auch für die Schriftsteller aus Deutschland. Also er kannte diese Leute alle namentlich zumindest und von ihrem Werk her, auch wenn er sie persönlich nicht kannte, und hatte jetzt das Gefühl, berechtigt das Gefühl, dass eine ganze Generation der modernen Kunst den Nazis zum Opfer fallen würde. Und er hatte einfach Hemmungen, sich vorzustellen, dabei zuzuschauen, wie jetzt jemand wie Marc Chagall, wie Max Ernst, wie Leon Feuchtwanger, Hannah Arendt, solche Leute, also große Künstler, in KZs gebracht werden würden und umgebracht werden würden von den Nazis. Und dagegen wollte er unbedingt was tun. Er hat dann mit Freunden zusammen ein Hilfskomitee gegründet, das Emergency Rescue Committee. Das war so etwas wie, heute würde man es eine NGO nennen. Damals gab es den Begriff noch nicht. Und die haben Spenden gesammelt, sind dann zu der Entscheidung gekommen, es muss jemand nach Marseille gehen, um den Exilanten dabei zu helfen, das Land zu verlassen, weil die halt häufig keine Papiere hatten, untergetaucht waren. Also nicht so ohne weiteres Papiere beantragen und Schiffstickets buchen konnten. Und daraufhin hat sich Baron Fry entschlossen, also nach Marseille zu gehen. Und ist eigentlich wollte er nur 4 Wochen bleiben, ist dann am Schluss 11 Monate geblieben. Der Plan zu Anfang war, die 200 wichtigsten Leute in irgendeiner Weise denen zu helfen. Insgesamt hat er mit seinem Team dann, wie Sie bei der Anmoderation richtig sagten, fast 2000 Menschen gerettet. Und er ist damit wahrscheinlich der erfolgreichste Fluchthelfer des Zweiten Weltkriegs geworden.
Sie haben uns schon ein bisschen erzählt von Varian Fry, dem es gelungen ist, ja während der Besetzung der Nazis von Frankreich bis zu 2000 Menschen vor den Nazis zu retten. Was war das für ein Typ? Ein amerikanischer Journalist?
Ja, ein amerikanischer Journalist, sehr gut ausgebildet, hochintelligent, aber eine schwierige Persönlichkeit. Also er war letztlich, das würde man heute wahrscheinlich teamunfähig nennen. Er hatte ein großes Autoritätsproblem, hat sich mit allen Chefredakteuren gestritten, was Journalisten nicht ganz fremd ist, aber also er war da wirklich sehr heftig. Welche Probleme er hatte, sieht man auch daran, dass er immerhin 3-mal von der Highschool verwiesen wurde, bevor er dann auf der 4. Highschool endlich seinen Abschluss machen konnte. Auch in Harvard hat er sich gleich mit dem Präsidenten der Universität angelegt und wäre eben um ein Haar auch aus der Universität rausgeschmissen worden. Da gab es gnadenweise dann schließlich doch für ihn die Möglichkeit, ein Examen zu machen. Er war also einerseits teamunfähig, andererseits war er offensichtlich ein sehr, sehr guter Teamchef. Er hat es in allerkürzester Zeit in dem eben beschriebenen chaotischen Marseille geschafft, Menschen um sich zu scharen, die hochbegabt und sehr einsatzbereit waren, die alle große Risiken auch auf sich genommen haben, um Menschen zu retten, um sie illegal aus Frankreich rauszubringen. Etwas, was sowohl die französische Polizei wie auch die deutsche Gestapo, sobald sie da in Südfrankreich vorhanden war, überhaupt nicht gerne gesehen haben. Also es gab da große Widerstände auch, aber er hat jemanden wie Otto Albert Hirschmann in sein Team geholt innerhalb von einer Woche oder so etwas.
Seine rechte Hand war das später.
Das war die rechte Hand und er ist später, er war ein deutscher Jude, ein Berliner Jude, unter dem amerikanischen Namen Albert O. Hirschman, einer der weltweit wichtigsten Sozialwissenschaftler geworden, Professor an allen wichtigen Universitäten.
War immer ein Kandidat auch für den Nobelpreis angeblich. Ja.
Das kann man so sagen. Also das ist eben einer von den Leuten, die an den Nobelpreis vorbeigerutscht sind. Oder Mary Jane Gold, auch eine Amerikanerin, die in Frankreich schon sehr lange lebte, die dann in Frankreich geblieben ist, das Land, das sie eben liebte, obwohl die Deutschen das Land überfallen hatten und die ein riesiges Vermögen besaß und die innerhalb dieser 11 Monate, die Varian Fry in Frankreich blieb, immerhin eine $500.000, das ist nach heutiger Kaufkraft ungefähr 7 bis 8 Millionen Dollar gespendet hat für dieses Unternehmen, damit das überhaupt funktionieren konnte, weil das war sehr teuer, was Varian Fry da gemacht hatte. Der musste Pässe besorgen, Passfälscher bezahlen, er musste die Buchungen für die Schiffe bezahlen, weil die Exilanten hatten ja nichts.
Also eine spannende Truppe, die nicht nur talentiert waren, die er da um sich geschart hat, sondern eben auch interessant. Die Frau, die Sie angesprochen haben, ist selbst geflogen mit ihrem eigenen Flugzeug, war Pilotin. Ein Wrestler war dabei, der dann auch eine Affäre mit ihr hatte. Also junge Leute, ja, die was bewegen wollten und eben den Menschen helfen wollten in dieser Situation.
Also gerade die Autobiografie von Mary Jane Gold kann ich jedem empfehlen, heißt Crossroads 1940 und ist eben ein aufregendes Buch von einer intelligenten Frau geschrieben, die gleichzeitig eben eine ganz verrückte Liebesgeschichte miterzählt. Sie war 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hatte sich in einen 20-jährigen fremden Legionär verliebt, der noch dazu von seiner Truppe desertiert war. Und dieser 20-jährige Wirrkopf setzte sich nun den Gedanken in den Kopf, dass er einer der führenden Gangster von Marseille werden musste. Und sie musste dann eben auch noch zusehen, dass der nicht zu kriminelle Angelegenheiten, Unternehmungen da gemacht hat. Das ist schon wirklich ein ganz aufregendes Leben gewesen und einfach eine sehr anregende Geschichte. Leider ist das Buch bis jetzt nicht ins Deutsche übersetzt.
Also das klingt nach großem Kino, nach Hollywood eigentlich. Wurde ja auch von Netflix verfilmt, die Geschichte. Transatlantik
heißt die Serie? Ja, Transatlantik, das ist so eine Miniserie gewesen bei Netflix. Das Problem ist, dass wie häufig bei Filmen sich die Drehbuchautoren aus verständlichen Gründen das Recht rausgenommen haben, sich sehr von den historischen Fakten auch zu entfernen. Das verstehe ich gut, da gibt es gute, auch mediale Gründe für. Bei mir ging es darum, die Dinge so exakt wie möglich nach den Erinnerungen der Zeitzeugen zu berichten. Also für alles, was in meinem Buch steht, kann ich Belege innerhalb der Erinnerungen von den Menschen nachweisen, die selber dabei waren. Also ich habe da auch bis in die Dialoge hinein oder kleine Gesten oder so nichts erfunden, sondern die Dinge sind tatsächlich so aufgeschrieben worden.
Sie haben schon gesagt, wie schwierig es war für Varian Fry mit seinen Mitstreitern, die Menschen aus Marseille rauszubekommen, für sie ein Visa zu bekommen, um in die USA reisen zu können oder eben nach Mexiko, Kuba oder Martinique. Teilweise haben er und seine Mitstreiter dafür auch, ja, sind sie ungewöhnliche Wege gegangen, teilweise auch mit der Unterwelt zusammengearbeitet.
Ja. Also Marseille ist nach wie vor leider auch bis heute eine Stadt der Gangster gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es also eine Untergrundorganisation, eine Bande, wenn man so will, die sich sehr stark mit den kollaborierenden französischen Faschisten zusammengetan hatte, die auch Waffen für den spanischen Bürgerkrieg, auch für die faschistische Seite transportiert. Aber es gab auch eine Bande, die eben die andere Richtung vertrat, eine eher sozialistisch organisierte kriminelle Bande, und mit denen hat Varian Fry zusammengearbeitet. Die haben einige Flüchtlinge, die sehr dringend das Land verlassen mussten, weil ihnen die Polizei hart auf den Fersen waren, mit Schiffen in den Nahen Osten, also nach Libanon, Ägypten oder ähnliches. Dort wurden die Leute sofort verhaftet und kamen ins Gefängnis. Aber für viele war es eigentlich besser, ohne Papiere im Libanon im Gefängnis zu sitzen, als in Deutschland im KZ. Deswegen haben die das vorgezogen. Diese Organisation hat später dann auf dem Rückweg vom Nahen Osten meistens Heroin mitgebracht. Das wurde in Marseille verarbeitet. Dieses wurde dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Amerika auch exportiert. Und das war die sogenannte berühmt gewordene French Connection. Da ist ja auch ein Film drüber gedreht worden mit Gene Hackman, sogar in zwei Folgen, ein wirklich sehr, sehr guter Hollywood-Film. Und der Chef dieser Bande wurde 1967, wie sich das für einen Gangster gehört, von zwei Auftragskillern an einer Tankstelle in Marseille erschossen. Also das ist so ein richtiges Gangsterleben gewesen.
Ja, und in all dem versuchte eben Varian Fry, Künstler, Schriftsteller aus Deutschland rauszuholen, darunter zum Beispiel Heinrich Mann, sein Neffe Golo Mann, aber auch Marc Chagall haben Sie angesprochen, Max Ernst. Auch wenn man vielleicht die Werke nicht kennt, dieser Künstler, aber ihre Fluchtgeschichte und die Dramatik, auch wie Sie sie in Ihrem Buch erzählen, zieht einem wirklich in Bann. Zum Beispiel auch die Fluchtgeschichte von Anna Segers, die zu Fuß mit ihren Kindern aus Paris geflohen ist und sich dann versteckt hat, und irgendwann klopfte die Wehrmacht oder die Gestapo an die Tür.
Ja, also das war eine sehr schwierige Situation für Anna Segers, die ja auch einen großen Roman über die Flucht geschrieben hat, Transit heißt der, allerdings mit einer männlichen Hauptfigur. Das ist nicht ihre eigene Geschichte. Ihre eigene Geschichte geht halt so, dass sie aus dem Vorort von Paris geflohen ist, wo sie 7 Jahre lang gewohnt hatte, an dem Tag, an dem sie erfuhr, dass auch die französische Regierung aus Paris geflohen ist. Und was für einen Eindruck das auf eine Zivilbevölkerung macht, wenn selbst die Regierung vor den anrückenden deutschen Truppen flieht, das kann man sich vorstellen. Und sie musste dann mit den Kindern erstmal zu Fuß 3 Tage, dann später mit dem Zug versuchen, nach Süden durchzukommen. Aber sie wurde von den Truppen eingeholt und hat sich dann einfach als Französin ausgegeben, hat nur Französisch gesprochen. Auch die Kinder, die inzwischen glänzend Französisch konnten, haben nur Französisch geredet. Und deshalb tauchte sie jetzt erstmal so unter dem Radar der Deutschen durch und musste dann später, nachdem sie ein paar Wochen in Paris in kleinen Hotels überlebt hat, musste dann zusehen, dass sie auch in die unbesetzte Zone nach Südfrankreich kam. Und da musste sie eben über die Demarkationslinie, die von den Deutschen auch überwacht wurde. Das war eine sehr heikle Geschichte. Mhm. Erinnert so ein bisschen wie Fluchten von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja auch Demarkationslinien und so etwas. Später hat sie es dann geschafft, mit ihrer Familie gemeinsam auf ein Schiff zu kommen, das dann eben von Frankreich aus nach Martinique in der Karibik fuhr und so, dass sie mehr Entfernung, etwas größere Sicherheit hatte. Und später ist sie von Martinique aus dann nach Mexiko gegangen, wo sie den Krieg über gelebt hat.
Heinrich Mann und sein Neffe Golo, der Sohn von Thomas Mann, die sind über einen alten Schmugglerpfad über die Pyrenäen nach Spanien geflohen, weil man von dort aus weiter nach Portugal wollte, was damals unabhängig war. Sie sind selbst die Route gelaufen, die dann auch später der Philosoph Walter Benjamin gegangen ist. Was hat die Route den Menschen abverlangt?
Also man muss jetzt leider trennen. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gab eine Route, die ganz am Anfang noch begehbar war zwischen Sébert und Portbou. Der Sébert ist der letzte französische Ort, Portbou ist der erste spanische Ort. Das war ungefähr 8 Kilometer, eine relativ gut zu bewältigende Entfernung. Heinrich Mann war 69, der war nicht sehr sportlich. Die Leute waren damals auch nicht gekleidet. Das muss man sich auch klar machen für so eine Bergwanderung.
Also keine Outdoor-Kleidung wie wir heute.
Die hatten keine Sneaker oder so etwas, sondern die hatten wahrscheinlich Halbschuhe mit Ledersohlen an. Und das war alles ziemlich anstrengend und heikel. Diese Strecke, die auch Franz Werfel zum Beispiel, auch ein berühmter österreichischer Autor, und seine Frau Alma Mahler-Werfel gegangen sind, diese Route wurde Mitte September eigentlich schon unmöglich, weil zu viele Patrouillen diese Strecke überwachten. Deshalb musste eine neue gefunden werden und die ging von Banyuls, das ist der zweitletzte Ort vor der französischen Grenze, nach Portbou, also diesem ersten spanischen Ort. Und die ist deutlich länger, das sind ungefähr 20 Kilometer. Die gehen auch sehr viel höher in die Berge rein und es ist ein sehr schmaler Pfad, überwuchert rechts und links von einer Vegetation. Heute gibt es auf dieser Strecke immerhin 4 Schilder, die allerdings völlig verrostet sind, sodass man auf den Schildern gar nichts mehr lesen kann. Aber es ist ein bisschen beruhigend, dass man das Gefühl hat, man ist noch auf dem richtigen Weg. Damals gab es gar nichts, gar keine Hinweise oder so etwas. Und deswegen brauchten die Leute einen Führer. Und das hat für Walter Benjamin und sehr viele, die danach kamen, ein deutsches Ehepaar gemacht, Hans und Lisa Fitko.
Widerstandskämpfer waren das.
Das waren richtige Widerstandskämpfer, Kommunisten aus Berlin, die schon 33 das Land verlassen mussten, aber schon 33 in der Nähe der Grenze geblieben sind und kommunistische Bücher und Schriften ins Land gebracht haben und Menschen, die vor Hitler fliehen wollten, aus dem Land rausgebracht hatten. Als der Krieg ausbrach, konnten sie diese Arbeit nicht fortsetzen, gingen nach Frankreich und wollten nun in Marseille ebenfalls das Land verlassen, hatten auch alle Papiere zusammen und sind dann von Warren Fry angesprochen worden, ob sie nicht diesen Job übernehmen könnten, Leute von Frankreich illegal über die Grenze nach Spanien zu bringen. Und da haben Lisa und Hans Fitko das tatsächlich ein halbes Jahr lang gemacht. Man muss sich das genau vor Augen stellen. Das bedeutete 2 bis 3 Mal pro Woche mit einer Flüchtlingsgruppe über einen illegalen Weg nach Spanien zu gehen. Jedes Mal das Risiko, geschnappt zu werden und dann wieder zurückzugehen. Mhm. Die Flüchtlinge brauchten den Weg nur einmal zu machen. Die Fluchthelfer mussten ihn 2-mal machen und das 2 bis 3 Mal pro Woche, ein halbes Jahr lang, für Menschen, die sie gar nicht kannten. Wahnsinn. Von denen sie nichts wussten.
Was hätte es aber bedeutet, wenn sie zum Beispiel geschnappt worden wären?
Also wahrscheinlich wären sie, nein, nicht mit großer Sicherheit wären sie ins Lager gekommen. Vielleicht aber auch, wenn man Lisa Fitko als Jüdin erkannt hätte und Hans Fitko als Kommunist, wären sie vielleicht auch erschossen worden. Also das war schon ein Risiko auch für Leib und Leben. Und sie wussten ja von diesen Menschen nichts, außer dass sie eben auch Hitler-Gegner waren. Ich finde, das ist schon sehr auszeichnend für diese Menschen, dass sie so große Risiken für unbekannte Menschen in Not eingegangen sind.
Welche Fluchtgeschichte hat Sie besonders berührt? Sie haben uns ja schon einige erzählt.
Naja, es ist natürlich die Geschichte von den Leuten um Heinrich Mann, Franz Werfel, Golomann, die da über die Grenze gehen, auf einer vergleichsweise leichten Strecke. Aber das sind halt ältere Herrschaften. Franz Werfel war herzkrank und hatte große Schwierigkeiten, diesen Weg zu bewältigen. Und Alma Mahler Werfel hatte die ganze Zeit noch eine Tasche in der Hand, in der Manuskripte waren, Originalmanuskripte von ihrem ersten Ehemann Gustav Mahler und von dem Komponisten Anton Bruckner, also Autographen, die sie in Amerika verkaufen wollte.
Wertvoller
Papier. Damit sie ein Startkapital hatten, um dort wieder neu anzufangen. Also das sind schon ganz rührende Geschichten. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, als diese Gruppe dann in Lissabon endlich ankam und dort auf einen Dampfer wartete, um über den Atlantik zu fahren, haben die Golo und Heinrich Mann mit Heinrich Manns Ehefrau Nelly Mann ein Telegramm geschickt an Thomas Mann in Amerika, dass sie es geschafft haben, dass sie raus sind. Und das muss man sich so ungefähr so vorstellen, dass Thomas Mann in einer gemieteten, damals noch gemieteten Villa in Kalifornien im Spätsommer saß, schöne Sonne im Garten, gefrühstückt hat mit weißer Tischdecke auf dem Tisch und einer der Boten ihm das Telegramm brachte, der Dienstboten das Telegramm brachte, er das Telegramm öffnete und sagte, also er hätte doch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die den Nazis entflohen sind. Und abends setzt er sich dann an sein Tagebuch und schreibt auf, dass die Freude, dass sein Sohn Golo und sein Bruder Heinrich gerettet worden sei, doch ein wenig getrübt würde durch die Nachricht, dass auch Nelly Mann davongekommen sei, denn seine Schwägerin konnte er nicht leiden. Und ich finde, das ins Tagebuch einfach so reinzuschreiben, zu wissen, dass dieses Tagebuch ja irgendwann mal gedruckt wird, ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Nummer von dem Mann.
Ne? Sie haben Alma Mahler angesprochen, die eben diese wertvollen Papiere von Gustav Mahler und Anton Bruckner dabei hatte, die sie verkaufen wollte als Startschuss. Angeblich war sie mit 12 Koffern unterwegs, ja, wo die Papiere dann eben auch drin waren. Und diese Koffer waren auf einmal weg, aber ihr ist es irgendwie gelungen, sie wieder zurückzubekommen. Kann man kaum glauben in diesem Chaos.
Ja, Franz Werfel und Alma Mahler Werfel flohen innerhalb von Frankreich auch über Bordeaux. Und das war eine große Odyssee, wie die versuchten, irgendwie eine Irrfahrt regelrecht vor den Nazis davonzukommen. Und erst als sie wieder in Marseille zurückkamen und von dort aus von Varin Fry auf eine vernünftige Weise aus dem Land gebracht wurden, erst dann wurde dieses Gepäck, das bei Bordeaux verloren gegangen war, wiedergefunden von einem Hotelier und tatsächlich in diesem Chaos völlig seriöserweise an die Besitzerin, also an Alma Mahler Werfel, zurückerstattet wurde, was sie sehr glücklich gemacht hat. Aber für die Flucht, für Varin Fry natürlich ein Problem darstellte. Fliehen sie mal mit 12 Koffern. Und Heinrich und Nelly Mann hatten noch mal 4 Koffer dazu getan. Also das war ein ziemliches Unternehmen. Aber das Gepäck musste jetzt nicht wie in einer Karawanserei über die Berge getragen werden. Das konnte mit dem Zug geschickt werden, insofern.
Eine traurige Fluchtgeschichte ist auch die Fluchtgeschichte von Walter Benjamin, der sich kurz vor dem Ziel das Leben genommen hat.
Also Walter Benjamin ist diesen längeren, schwierigeren Pfad gegangen. Auch er war herzkrank. Also auch das war ein großes Problem. Er hat es bewältigt und geführt von Lisa Fitko. Und er kam dann in Spanien an und man sagte gerade an diesem Tag unglücklicherweise zu ihm, man würde die Papiere, die er hatte, nicht akzeptieren. Er müsste am nächsten Tag zurück nach Frankreich und dort würde er entweder in ein französisches Internierungslager oder eben der deutschen Polizei übergeben. Und er hat sich dann aus Verzweiflung in der Nacht mit Morphium umgebracht, was einfach völlig tragische Geschichte ist, allein deshalb, weil am nächsten Tag auch in Spanien die Leute in diesem Ort, in Portbou, so erschüttert waren durch den Selbstmord, dass man gezögert hat, bei den anderen Flüchtlingen, die mit Benjamin geflohen waren, sie auszuliefern nach Deutschland. Und dann ein, zwei Tage später auch schon wieder eine Änderung der Anweisung kam und es erlaubt wurde, dass sie weiterreisen konnten. Also Walter Benjamin hätte möglicherweise eben doch überleben können, wenn er 2-3 Tage länger versucht hätte, diese Auslieferung zu verhindern.
Zeigt aber auch, wie groß die Angst und die Sorge eben der Flüchtlinge war.
Die Panik,
in die Hände der Nazis zu kommen. Wie sind Sie auf diese Geschichte eigentlich gestoßen, diese Geschichte von Varian Fry?
Also ich habe vor jetzt fünf Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Februar 33 und das erzählte von den ersten 6 Wochen von Hitlers Herrschaft aus der Perspektive der Schriftsteller. Zwischen dem 30. Januar 1933 und ungefähr Mitte März 1933 wurden aus Deutschland mehr oder weniger alle Schriftsteller vertrieben, beziehungsweise sie mussten fliehen, weil sie eingesehen hatten, dass die Nazis sie umbringen oder ins KZ bringen würden, wenn sie in Deutschland bleiben würden, zumindest jedenfalls die linken kritischen Schriftsteller. Und diese Geschichte hat mich interessiert, auch vor dem Hintergrund zu sehen, wie schnell es gehen kann, aus einer Demokratie eine Diktatur zu machen. Also in dem Moment, in dem in einer Demokratie ein Antidemokrat an die Macht kommt, an die Machtposition kommt, kann das sehr, sehr schnell gehen. In diesem Fall war es letztlich 4 Wochen, 6 Wochen und Deutschland war eine komplette Diktatur, in der es keine persönlichen Rechte mehr gab.
Man hatte ja gedacht, ja, lass die Nazis mal machen, das wird sich dann schon abschleifen. Aber sie haben eben, wie Sie sagen, das Land sofort verändert.
Ja, ja. Also sie haben sich eben nicht an demokratische oder rechtsstaatliche Spielregeln gehalten, sondern sie haben die Macht, die man ihnen gegeben hat, dafür benutzt, dieses Land innerhalb von kürzester Zeit, also zumindest das Staatssystem, Demokratie und Rechtsstaat zu zerstören. Und deswegen mussten die Schriftsteller fliehen. Und dann war natürlich die naheliegende Frage, wo sind die eigentlich hingegangen? Und eine ganz wichtige Antwort darauf ist, sehr, sehr viele Schriftsteller sind nach Frankreich gegangen, haben dann innerhalb dieser 7 Jahre bis 1940 sich sehr gut festgesetzt, auch in Frankreich, haben neue Wurzeln geschlagen, haben ihre Arbeit fortgeführt und wurden auch in Frankreich ziemlich großzügig mit Asyl aufgenommen. Und damit stellte sich für mich die Frage, wie ist das weitergegangen und wie soll man sagen, welche weiteren Fluchten haben sich an diese Flucht angeschlossen. Und ich kannte halt, weil ich eine Zeit lang im Fischer Verlag gearbeitet hatte, die Autobiografie von Varian Fry.
Auslieferung auf Verlangen.
Auslieferung auf Verlangen und las das Buch nochmal, um mir das klar zu machen, vor Augen zu stellen, wie die Leute damals geflohen sind. Und wurde mir darüber klar, wie wichtig diese Figur Varian Fry ist und mit wie viel Erfolg sie gearbeitet hat und wie ungerecht das eigentlich ist, dass man Varian Fry in Deutschland kaum kennt. Er ist, wie gesagt, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Fluchthelfer überhaupt. Er hat so berühmte Leute wie Feuchtwanger, wie Heinrich Mann, wie Golomann, Anna Segers, Hannah Arendt, Max Ernst und andere eben aus Frankreich rausgebracht. Und eigentlich wäre die deutsche Literaturgeschichte ihm zu Dank verpflichtet. Aber er kommt kaum vor in den deutschen Literaturgeschichten und in den Biografien dieser einzelnen Künstler. Dann muss natürlich auch dieses Kapitel vorkommen, ihrer Flucht. Aber da wird er kaum erwähnt. Und wenn er mal erwähnt wird auf 1-2 Seiten, dann ist meistens alles falsch, was da steht.
Wie ist das zu erklären? Weil er hat ja selbst ein großes Risiko auf sich genommen und sich selbst in Gefahr gebracht, um diese Menschen zu retten.
Also für mich ist das ehrlich gesagt nicht gut zu erklären. Es gibt in Berlin jetzt inzwischen eine winzig kleine Straße, die Varian-Fry-Straße und eine Busstation.
Potsdamer Platz.
Ja, direkt da am Potsdamer Platz. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was es in Deutschland an öffentlichem Gedenken an Varian Fry gibt. Und ich finde das schon sehr ungerecht und bedenklich. Ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, dass viele von den Exilanten nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht gerne gesehen wurden in Deutschland. Man sie eigentlich, Sie kennen ja diesen Konflikt zwischen der Innenemigration und der äußeren Emigration gab. Also die Leute, die aus dem Ausland ins Ausland geflohen waren und dann aus dem Ausland zurückkamen, wurden nicht mit offenen Armen in Deutschland aufgenommen. Man fühlte sich in Deutschland noch zu sehr als Opfer und jemand, der aus dem Ausland kam, der nicht diese Geschichte der Ausbombung oder was mitgemacht hatte in Deutschland, mit dem wollte man eigentlich wenig zu tun haben. Und dass damit eben auch ein Fluchthelfer, der diesen Leuten geholfen hatte, in Deutschland nicht sehr im Mittelpunkt stand, das liegt, glaube ich, nahe. Aber das ist jetzt sehr lange her. Wir müssten uns wirklich einfach mehr unter historischen Gesichtspunkten der Sache nähern. Und da merkt man, wie wichtig Varian Frys Arbeit war.
Obwohl er vergessen ist, wie schwierig war es dann für Sie, sich auch auf seine Spuren zu machen und was über ihn herauszufinden?
Also da muss ich sagen, habe ich riesiges Glück gehabt. Ich lebe in Frankfurt am Main nur ungefähr 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt von der Deutschen Nationalbibliothek. Und in der Deutschen Nationalbibliothek werden auftragsgemäß alle Bücher, alle Schriften gesammelt, die in Deutschland erscheinen. Wirklich alles. Das heißt, an einem Platz konnte ich alle Bücher finden, die über diese Zeit und von den Schriftstellern dieser Zeit auch veröffentlicht wurden. Und außerdem gibt es in dem gleichen Haus das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945, eine sehr wichtige Institution, die nun sehr viele Dokumente sammelt, die nicht veröffentlicht wurden von diesen Menschen, die damals ins Exil unter anderem eben nach Frankreich gegangen waren. Und mit diesen beiden Institutionen hatte ich an einem Ort, wie gesagt, quasi in der Nachbarschaft, alles Material versammelt, das ich brauchte und konnte mich da sehr bequem bedienen. Da bin ich sowohl der Nationalbibliothek wie auch dem Deutschen Exilarchiv sehr, sehr dankbar, dass die so eine großartige Sammel- und Archivarbeit geleistet haben.
Also das heißt, sie sind oft hingeradelt und haben sich eben die Bücher angeguckt, teilweise auch Briefe, Tagebücher.
Ja.
Aber sie sind auch eben ja an den Ort des Geschehens gefahren, nach Marseille, nach Paris, um die Orte zu erleben, wo diese Fluchtgeschichten auch gespielt haben. Was haben Sie dort gemacht und sich angesehen?
Naja, also ich habe mir natürlich einfach versucht, diese Orte vor Augen zu stellen, an denen die Leute damals gelebt haben und gearbeitet haben. Das ist, wenn sie erzählen wollen, wenn sie nicht als Wissenschaftler berichten und nüchtern Fakten aufzählen wollen, sondern wenn sie lebendig erzählen wollen, ist es wichtig, eben auch sehr viele Details zu kennen. Und wenn jetzt Varian Fry ein Büro in Marseille gegründet hat, um dort die Leute, die Exilanten zu empfangen und mit denen darüber zu reden, wie er sie aus dem Land rausbringen kann, dann ist es eben wichtig zu wissen, nicht nur, dass es ein Büro war, sondern wo lag das Büro, welche Lage zum alten Hafen, zum Beispiel dem Zentrum der Stadt, wie ist dieses Haus, damit man so ein bisschen auch die Stimmung dieser Zeit transportieren kann. Und deshalb war es mir ganz wichtig, Marseille eben auch unter diesem Gesichtspunkt der Flucht der Exilanten und Varian Frys Hilfe dabei zu besuchen und diese Orte zu sehen.
Mit ein Grund auch dafür, dass Sie für Ihr Buch so lange und intensiv nach einer alten Straßenkarte von Marseille gesucht haben?
Ja, ja, ja. Marseille hat sich seit dem Krieg halt sehr verändert. Und zwar auch wieder in diesem Fall aus deutscher Schuld. Denn die Altstadt von Marseille war so klein und mit so vielen kleinen Gässchen versehen, dass man die polizeilich oder militärisch nicht kontrollieren konnte. Und da gab es eben auch Anschläge von der Resistance gegen deutsche Soldaten, woraufhin die Wehrmacht beschlossen hat, diese Altstadt großflächig zu sprengen. Es ist also ein ganzer Stadtviertel von den Deutschen niedergelegt worden, einfach weil sie ihn militärisch nicht in den Griff kriegen konnten. Und dann ist es natürlich wichtig, eine Straßenkarte zu haben. Wie war es in der Zeit vor der Sprengung? Weil das war die Zeit, in der die Exilanten und Varian Fry in Marseille lebten.
Und war schwer, die Karte zu finden.
Dann ja, aber es ist tatsächlich gelungen. Und insofern konnte ich eben auch die Orte, zumindest auf der Karte, dann wiederfinden, die dabei eine Rolle gespielt haben. Aber es gibt zum Beispiel eben auch ein Château Pastre. Das ist im Süden von Marseille, liegt ein bisschen am Stadtrand. Das ist ein sehr schönes, schlossartiges Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Und dort hatten die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt das Konsulat, weil so viele Leute nach Amerika wollten, dass sie ein ganzes Schloss brauchten, um mit diesen Menschenmassen, mit dem Andrang fertig zu werden. Und wenn man dort steht und sich dann vorstellt, dass fast die Hälfte, sagen wir mal, der Künstler der Weimarer Republik an diesem Schloss oder durch dieses Schloss geschleust wurden, um ihre Papiere zu bekommen. Das berührt einen schon. Zumindest, also wenn man sich sehr intensiv mit den Künstlern und Schriftstellern dieser Zeit auseinandergesetzt hat.
Die Amerikaner haben es vielen Künstlern und Schriftstellern trotz allem aber sehr schwer gemacht, in die USA auszureisen. Warum?
Naja, Amerika war zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt hier reden, noch nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Und aus verständlichen Gründen hatten die Amerikaner auch kein großes Interesse daran, in den Krieg hineingezogen zu werden. Sie wollten nicht, dass Amerikaner im Zweiten Weltkrieg sterben. Das war das eine. Sie wollten die Deutschen also nicht provozieren, dadurch, dass sie eben viele Flüchtlinge aufnehmen. Und zum anderen muss man eben auch sagen, die Amerikaner hatten kein großes Interesse, linke Schriftsteller aufzunehmen. Und die aus Deutschland geflohenen waren zumeist linke Schriftsteller. Und außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt in Amerika auch noch eine deutliche antisemitische Strömung. Also man wollte auch keine Juden in Amerika haben. Man war nicht begeistert von der Idee, sehr viele Juden nach Amerika zu holen. Und deshalb hat man das Äußerste versucht, diese Visa-Anträge abzulehnen. Und dagegen hat sich Warren Fry halt aufgelehnt. Er hat immer wieder versucht, möglichst viele Leute nach Amerika zu kriegen. Was man ihm eben auch sehr übel genommen hat in den USA. Also das State Department, das Außenministerium, hat ihn regelrecht als Gegner betrachtet, der gegen die Interessen Amerikas arbeitet. Und deshalb wurde er, nachdem er nach Amerika zurückgekehrt war, auch sehr schlecht behandelt in dem Land. Er hat keine Anerkennung für seine Arbeit als Fluchthelfer bekommen. Es wurde verhindert, dass er in Staatsdienst, er suchte eine neue Arbeit, in Staatsdienst aufgenommen wurde. Das hat man abgelehnt. Er hat schließlich dann als Werbetexter für Coca-Cola gearbeitet und als College-Lehrer für Griechisch und Latein, also antike Sprachen. Das war so ein Hobby von ihm. Und das einzige Anerkennung, die er zu seinen Lebzeiten bekommen hatte, ist, er ist kurz vor seinem Tod, ein halbes Jahr vor seinem Tod, in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Dort gibt es 4 Klassen und er ist in die niedrigste Klasse der französischen Ehrenlegion aufgenommen worden. Das war, wie gesagt, die einzige Anerkennung, die er bekommen hat.
Das ist erstaunlich. Er starb 1967 und dann erst später, in den 90er Jahren, wurde er auch in die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem unter die Gerechten der Völker aufgenommen und wurde auch Ehrenbürger Israels. Also es hat gedauert, bis man das anerkannt hat.
Das hat lange gedauert und zumindest hat zu diesem Zeitpunkt der aktive amerikanische Außenminister dann auch eine Rede gehalten, als er in Yad Vashem aufgenommen wurde und hat gesagt, das ist kein Ehrenblatt seiner Institution, also seines Ministeriums, State Department war, dass man ihm so viele Steine in den Weg gelegt hat und ihn auch verfolgt hat in gewisser Hinsicht in den Vereinigten Staaten und hat also anerkannt, dass Warren Fry eine großartige Arbeit geleistet hat. Aber das war eben erst Jahrzehnte nach dem Tod.
In Deutschland gibt es bis jetzt auch keine deutschsprachige Biografie über ihn und seine Geschichte. Wir haben es angesprochen, Sie haben es gesagt. In Berlin am Potsdamer Platz ist inzwischen eine Straße nach ihm benannt. Sie haben in Marseille seine beiden Büros besucht. An einem Büro gibt es eine Gedenktafel. Ja. Und an dem anderen wird auf wirklich berührende Weise, wie ich finde, an ihn erinnert.
Also ich habe das erste Büro besucht, in dem er 1950 die ersten Monate arbeitete und dort gibt es eine Gedenktafel, die darauf hinweist, dass er und eben immer sein Team, das war ihm ganz wichtig, er hatte ja viele Leute, die mit ihm gemeinsam gearbeitet haben, dass die so eine erfolgreiche Fluchtarbeit geleistet hatten. Und dann bin ich zu dem zweiten Büro gegangen, wo er einige Monate später dann arbeitete, er musste zwischendurch umziehen. Und da dachte ich nun, da gibt's auch eine Gedenktafel und war ganz enttäuscht, als ich dort dann keine gesehen hatte und konnte mich mit diesem Gedanken gar nicht so anfreunden und bin eine Weile da gestanden und habe das ganze Haus abgesucht und so weiter. Und schließlich habe ich auf dem Klingelbrett dieses Hauses den Namenszug Warren Fry gefunden, der dort ganz normal wie alle anderen Mieter auch aufgeführt wird und habe das natürlich dann gleich fotografiert, um es zu dokumentieren. Und ich fand das wirklich auch eine sehr liebevolle Form des Gedenkens, dass diese Mieter dieses Hauses oder der Besitzer dieses Hauses der Meinung sind, dass dieser Mann Warren Fry auch heute noch seinen Platz in Marseille haben soll. Und dass man ihm deshalb zumindest auf dem Klingelschild noch wie ein Mieter, wie ein Bürger dieser Stadt führt. Und das fand ich wirklich sehr liebevoll und sehr, sehr rührend.
Eine schöne Geste, die ja auch ein bisschen Gänsehaut einfach hat. Wir haben schon drüber gesprochen, was aus Warren Fry wurde, wie schwer es für ihn nach dem Krieg war, wieder Fuß zu fassen. Was wurde aus den vielen deutschen Exilianten, die von Frankreich in die USA, nach Mexiko, Kuba oder auch nach Martinique geflohen sind?
Also für einen Schriftsteller ist es natürlich immer ein großes Problem, zu fliehen aus seiner Heimat. Zum einen, weil er seine Leserschaft verliert, aber auch den Kontakt zu seiner Sprache verliert, die ja sich alltäglich auch in irgendeiner Weise ändert. Sprache ist ja auch etwas Lebendiges. Viele Schriftsteller, die nach Amerika gegangen sind oder in andere Länder des Exils, haben häufig einfach die Arbeit aufgegeben. Mhm. Das ist sehr traurig und sehr tragisch. Walter Mehring zum Beispiel, einer der ganz großen Lyriker der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, war, der diese freche Sprache der Weimarer Republik eigentlich mitentdeckt hat und mitentwickelt hat. Also das, was uns heute an Babylon Berlin zum Beispiel so interessiert. Und
die Fernsehserie,
ja. Ja, der ist ganz bitter geworden und nicht mehr so witzig und frech, wie er war, sondern ganz bitter geworden und hat nur noch sehr wenig geschrieben und hat häufig auch aufgehört zu schreiben. Andere sehr berühmte Autoren haben das Exil natürlich als Thema entdeckt. Leon Feuchtwanger hat einen wirklich sehr, sehr schönen Roman geschrieben mit dem Titel Exil. Das ist ein regelrechter Politthriller, also den kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ist ein aufregendes Buch. Aber sie mussten sich halt in einem völlig fremden, diese Exilanten und Schriftsteller mussten sich in einem völlig fremden Land irgendwie ein neues Publikum erarbeiten. Und das ist sehr, sehr schwer, wenn man die Sprache des Landes nicht richtig beherrscht. Es gibt einige Leute, die das geschafft haben, die dann auch in Englisch sehr gut geschrieben haben und sich sehr gut wieder beruflich jedenfalls orientieren konnten. Klaus Mann zum Beispiel oder Erika Mann, die ältesten Kinder von Thomas Mann, waren nachher als Kriegsberichterstatter unterwegs. Und wenn man die Englischsprache in Artikel von ihnen liest, merkt man nicht, dass das nicht also von einem Deutschsprachigen geschrieben ist, sondern die konnten also Englisch so gut wie die Muttersprache. Aber das hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, bis die Leute so gut sprechen konnten und in der Zeit haben sie wenig verdient oder nichts. Also Walter Mehring, der eben erwähnte, der wäre nahezu verhungert in dem Land und wurde eben letztlich nur von Freunden am Leben erhalten, mit Spenden, mit eben einfach, dass sie für ihn gekocht haben.
Ihr Buch Marseille 1940 stand wochenlang auf der Bestsellerliste, steht auch auf der Bestsellerliste der Bücher des Jahres, wurde in vielen Sprachen inzwischen auch übersetzt. Wie erklären Sie sich den Erfolg des Buches?
Naja, ich meine, mal ganz simpel gesprochen, wenn wir heute in die Zeitung schauen, eigentlich in jedem Tag irgendwo wird über Flüchtlinge geredet. Das Thema Flüchtlinge ist so kompliziert und es ist meines Erachtens noch gibt es noch keine Lösung für dieses Thema, in dem die politischen Ansprüche und die moralischen Ansprüche wirklich vernünftig zur Deckung gebracht werden. Natürlich will man und muss man den Menschen helfen. Natürlich ist es so, dass wenn Hunderttausende oder Millionen sich bewegen, dass das auch für das Land, in das man flieht, also das Gastland, wenn man so will, ein riesiges Problem darstellt. Also diese Probleme sind nicht gelöst. Und dass man sich in einer solchen Situation einfach mal orientiert, wie ist das in der Vergangenheit gewesen? Wie hat sich das damals abgespielt mit Fluchten? Das finde ich ganz natürlich. Einfach, man will neue Wege finden und orientiert sich erstmal danach, wie ist das früher gemacht worden. Jetzt ist es so, dass heute die Leute hauptsächlich vom Süden nach dem Norden fliehen, also aus Afrika oder dem Nahen Osten nach Europa. Und damals waren die Fluchtwege genau entgegengesetzt. Also damals im Zweiten Weltkrieg sind eben sehr viele Leute aus Europa nach Afrika, nach dem Nahen Osten oder eben nach USA, Amerika geflohen. Und durch diesen Wechsel der Fluchtrichtung wechseln auch die Perspektiven, mit denen man diese Geschichten wahrnimmt, in gewisser Weise. Das berührt einen als jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ganz merkwürdig, dass man denkt, ja, so wurden die Flüchtlinge damals behandelt, in Frankreich zum Beispiel oder in USA. Und so, wie wir es von heute wissen, werden sie heute behandelt in unserer Zeit. Und das eröffnet einem vielleicht neue Perspektiven, neue Denkansätze zu diesem Thema Flüchtling.
Und zeigt, finde ich auch, ja, was für eine Dramatik und was für persönliche Schicksale, ja. Einzelschicksale eben dahinter stecken. Nicht nur von diesen berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sondern ja, von vielen anderen Menschen.
Also auch, wir umgeben unser Leben ja mit sehr vielen Versuchen, uns in Sicherheit zu bringen. Also da ist natürlich, dass wir einen vollen Vorratsschrank haben zum Beispiel. Aber dazu gehört ja auch, dass man eine Krankenversicherung hat, dass man eine Altersversorgung hat, all diese Dinge. Und jemand, der fliehen muss aus dem Land, der steht mit einem Koffer auf irgendeiner Landstraße eines fremden Landes und der hat nichts mehr. Der hat keine Krankenversorgung, der hat keine Altersversorgung, der hat keine Vorräte mehr, gar nichts, kein Bankkonto oder ähnliches. Und sich in diese Situation mal hineinzudenken unter der Perspektive, dass es ja auch ein Deutscher ist oder ein Österreicher, der diese Flucht angetreten hat, das berührt einen schon und macht einen nachdenklich. Und deswegen fand ich diese Geschichten immer sehr berührend, eben anrührend von diesen Leuten, die damals vor Hitler fliehen mussten.
Waren Sie aber überrascht, wie erfolgreich das Buch geworden ist?
Also ich war ziemlich überrascht, während ich das geschrieben habe, habe ich ehrlich gesagt immer sehr gezweifelt, interessiert das eigentlich noch jemanden? Ich meine, es geht ja immerhin um Geschichten, die sind 80, 90 Jahre alt und über diese Schriftsteller wird ja noch nicht mehr in der gymnasialen Oberstufe informiert. Viele von diesen Schriftstellern sind zu Unrecht und leider sehr unbekannt gewesen. Der Thomas Mann ist sicherlich der bekannteste aus dieser Zeit. Heinrich Mann, von dem hört man immer mal wieder. Golomann ist als historischer Schriftsteller bekannt. Franz Werfel, die 40 Tage des Musa Dagg, das ist ein ganz aufregendes Buch, das viele Leute noch kennen. Aber dann hört es ja auch schon bald auf. Anna Segers Transit und Das siebte Kreuz, das sind auch große, ganz wichtige Romane. Hannah Arendt, die als Politikwissenschaftlerin sehr in den Mittelpunkt getreten ist, die ist heute sehr, sehr präsent. Für jeden, der sich für Politikwissenschaft interessiert, ist Hannah Arendt eine ganz wichtige Persönlichkeit. Aber ansonsten kennt man die Leute ja kaum noch. Mhm. Und insofern war es für mich ein großer Zweifel, ob ich damit ein Publikum erreichen könnte. Dass das trotz allem gelungen ist, freut mich natürlich über die Maßen.
Bevor Sie als freier Schriftsteller begonnen haben zu arbeiten, waren Sie viele Jahre Journalist, unter anderem für die FAZ. Die Welt haben Sie geschrieben, bis 2017 auch für den Fokus. Sie haben teilweise auch Literaturkritiken geschrieben. Jetzt, wo Sie selbst hauptsächlich als Schriftsteller arbeiten, blickt man da nochmal anders zurück auf die Arbeit als Literaturkritiker?
Ich habe immer gerne als Literaturkritiker gearbeitet, mich immer gerne mit Literatur beschäftigt. Das war eigentlich seit dem Studium irgendwie so mein tägliches Brot, dass es um Literatur ging. Ich glaube, ich wäre gerne von Anfang an Schriftsteller geworden. Aber ich bin zum anderen eben auch Familienvater und wir haben drei Söhne. Und es zieht einem dann doch zu einer gewissen sozialen Sicherheit hin. Und deswegen hatte ich eben auch die Möglichkeit, was ja sehr luxuriös ist, in einer Redaktion wie der Frankfurter Allgemeinen oder später dann beim Welt und Fokus zu arbeiten. Es hat uns also an nichts gemangelt und ich kann mich jetzt über diesen beruflichen Weg nicht beklagen. Aber als die Kinder dann aus dem Haus gegangen sind und nicht mehr so viel Geld nötig waren, habe ich auch die Möglichkeit, die sich da geboten hat, als freier Schriftsteller zu arbeiten, endlich und sehr gerne ergriffen. Und dass das dann sehr gut gelaufen ist seitdem, das freut mich natürlich sehr und lässt mich jetzt mit großer Entspannung in die Zukunft schauen.
Bei der FAZ, wo Sie angefangen haben, auch als Redakteur, haben Sie in der Redaktion ja von Marcel Reich-Ranitzky gearbeitet, dem bekanntesten Literaturkritiker, auch dem Streitbaren. Sie haben mal gesagt, eine sehr lehrreiche Zeit für Sie. Was haben Sie in der Zeit gelernt?
Also Marcel Reich-Ranitzky ist natürlich eine, wie soll man sagen, schwierige und spannende Persönlichkeit gewesen. Aber ich muss ihm in einer Sache unbedingt sehr danken. Als ich habe mit 24 bei der Frankfurter Allgemeinen in der Redaktion angefangen, da hatte ich von dem Handwerk des Schreibens noch sehr wenig Ahnung. Und Marcel Reich-Ranitzky hat aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht näher kenne, meine Arbeiten geschätzt und hat mir aber immer wieder gezeigt, wie ich sie noch besser machen kann. Wie also ein deutscher Satz ganz simpel gebaut werden kann und trotzdem sehr wirkungsvoll ist. Er hat sich wirklich hingesetzt. Ich meine, er ist ja auch zu dem Zeitpunkt schon ein riesig bekannter Mensch gewesen. Der hat sich manchmal eine Stunde hingesetzt und ist ein Manuskript von mir Satz für Satz durchgegangen und hat mir bei den einzelnen Sätzen gesagt, hier können Sie noch ein bisschen was besser machen. Das Wort passt nicht. Machen Sie Ihre Sätze kürzer, damit sie leichter verstanden werden. Also er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und dafür bin ich ihm wirklich bis heute sehr, sehr dankbar. Das fand ich eine großartige Seite von ihm, was ich auch in den ganzen Jahren meiner Laufbahn nie wieder bemerkt habe, dass irgendein anderer sich Mühe gegeben hat, die Texte eines Kollegen besser zu machen. Also sich intensiv darum zu bemühen, dass er so wirkungsvoll wie möglich schreibt. Das habe ich nur bei Reich-Ranicki erlebt und dafür bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar.
Also eine besondere Beziehung. 2015 haben Sie dann auch eine Biografie über ihn geschrieben, viele Gespräche mit ihm geführt dafür. Wie waren die Treffen und diese Gespräche auch mit ihm?
Naja, wir kannten uns ja durch diese Zusammenarbeit bei der FAZ, da habe ich ja immerhin 9 Jahre lang in seiner Redaktion gearbeitet, also wir kannten uns sehr gut. Nachdem er dann mit dem literarischen Quartett mehr zum Fernsehen übergegangen ist und ich eben auch im Fischer Verlag eine Zeit lang gearbeitet habe, hat sich diese Verbindung erstmal entfernt. Aber als es dann darum ging, die Biografie über ihn zu schreiben, konnten wir eben auf viele gemeinsame Erinnerungen zurückgehen und wir haben uns wirklich einfach gut verstanden. Und ich habe versucht, eben ihn auch immer wieder diese heiklen Fragen seiner Vergangenheit, ihn damit zu konfrontieren, dass er zum Beispiel für den polnischen das Sicherheitsministerium gearbeitet hat, dass er lange Zeit geheim gehalten hat, dass er eben auch als Konsul in London Informationen an dieses Sicherheitsministerium in Polen geliefert hat. Das hat er ja eine Zeit lang sogar abgestritten, bis es ihm dann nachgewiesen wurde. Über diese Themen haben wir natürlich viel gesprochen. Und er hatte da jetzt danach eben auch einen sehr souveränen Umgang mit diesen Dingen. Er ist einfach eine sehr aufregende, unterhaltsame, lebendige Persönlichkeit gewesen. Er hat von einer Anekdote zu der nächsten sich gehangelt in Gesprächen. Es war nie langweilig, im Gegenteil. Er hat einem immer das Gefühl gegeben, dass man selber schrecklich langweilig ist und dass man sich unheimlich anstrengen muss, ihn zu unterhalten. Und dass man einfach die verrücktesten Erinnerungen hervorgekramt hat, um ihm irgendwie ein würdiger und ansprechender Gesprächspartner zu sein. Was eben auch kein schlechter Trick ist, die Leute so unter Druck zu setzen, weil dann plötzlich reden sie über Dinge, die sie vielleicht lieber verschwiegen hätten.
Für sich behalten ja. hätten. Wie fand er Ihr Buch und wie fiel ja die Kritik des großen Kritikers aus?
Also es gibt da glücklicherweise ein Zeugnis, das ist sogar auf einer CD festgehalten. Da hat er mit Elke Heidenreich über verschiedene Bücher des Jahres 2015 gesprochen. Und unter anderem hat er ihr dann auch die Biografie von mir hingelegt, Elke Heidenreich. Die hatte das auch gelesen, sagte, ja, ein gutes Buch. Und er hat dann erzählt, dass er das eben ganz besonders gut fände. Und er hätte einiges über sein Leben da aus diesem Buch gelernt, das er gar nicht wusste. Was natürlich wieder eine hübsche Pointe war.
Haben Sie auch manchmal darüber nachgedacht, wie er Ihr Buch Marseille 1940 fände, oder was er gesagt hätte?
Also ja, natürlich denkt man da gelegentlich mal drüber nach, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Er ist eine sehr eigenwillige Persönlichkeit gewesen. Er hat den Lebensweg der Schriftsteller, die ich darin beschreibe, er hat sie sehr geschätzt. Also ich nehme mal an, das Buch hätte ihn interessiert. Wie er es dann im Einzelnen beurteilt hätte, das weiß man nicht. Also da ist Reich-Ranicki eben Reich-Ranicki und er hat da sein eigenes Urteil und da hätte ich mich natürlich gerne mit auseinandergesetzt, aber das ist nun leider nicht möglich.
Wir haben es gesagt, über Vivian Fry gibt es keine Biografie auf Deutsch. Haben Sie mal drüber nachgedacht, sie vielleicht zu schreiben?
Also für mich ist das Thema Vivian Fry jetzt doch weitgehend ausgeschrieben. Also man kann sich ja nicht ewig in dem gleichen Feld bewegen. Ich habe dieses Terrain jetzt ausgeschritten und würde sagen, da müsste mal jemand anders, vielleicht auch aus einer anderen, vielleicht interessanteren oder kritischeren Perspektive das Ganze betrachten. Also ich würde ein Buch über Vivian Fry jederzeit und mit großem Interesse lesen. Es gibt in Amerika 2 Biografien. Eine davon, die ein bisschen knapper und sehr schön ist, ist auch ins Französische übersetzt worden. Leider nicht ins Deutsche. Ich verstehe das nicht. Ne? Warum ein Mann, der so viel für die deutsche Literatur und Kunstgeschichte getan hat, nie für würdig genug befunden wurde, dieses Buch zu übersetzen. Das wäre mit nur relativ geringem Aufwand zu machen. Jeder deutsche Verlag kann sich da drum bemühen. Also wie gesagt, ich glaube, die Figur Vivian Fry wäre es allemal wert.
Am 20. März erscheint Ihr neues Buch über den bekannten Trierer Karl Marx und dessen Haushälterin wir auch gut kennen, die Saarländerin Lenchen Demuth, Karl Marx in Algier. Marx ist im Februar 1882 ebenfalls von Marseille mit einem Dampfschiff nach Nordafrika gereist. Warum und wie kamst du der Reise?
Das spielt alles gegen Ende von dem Leben von Karl Marx. Er hatte sein Leben lang in sehr schlechten Umständen gelebt, war ziemlich arm, hat sehr viel geraucht und war einfach lungenkrank. Heute würde man sagen, das war eine Tuberkulose, die er hatte. Das wurde damals weitgehend in den Hintergrund gedrängt. Natürlich kannte man die Tuberkulose, aber da das eben eine weitgehend tödliche Krankheit war, wollte man Marx das offensichtlich nicht so sagen. Und Marx hat sich selber auch um diese Erkenntnis, tödlich erkrankt zu sein, auch drumherum gemogelt, so ein bisschen. Mich hat an diesem Fall interessiert, dass dieser Aufenthalt von 10 Wochen in Algier sich sehr gut dokumentieren lässt. Man weiß sehr viel darüber, was er gemacht hat. Und auch das konnte ich eben erzählerisch darstellen. Mir ging es andererseits darum, aber auch dieses sehr bewegte und aufregende Leben von Marx zu erzählen. Also habe ich immer die einzelnen Kapitel, die in Algier spielen, zwischen Kapitel seiner Biografie gestellt, um so quasi einen Dialog herzustellen zwischen dem, was er gegen Ende seines Lebens erlebt hat und dem, was in seinem Leben passiert ist. Wie gesagt, das ist auch ein erzählerischer Zugang, kein rein biografischer. Und es stellt sich eben auch die Frage, warum hat sich Karl Marx am Ende seines Lebens ausgerechnet in Algier das einzige Mal in seinem Leben rasieren lassen? Also wir müssten uns Marx in Algier als einen Mann mit kahlem Gesicht vorstellen. Und das ist ja auch schon eine verrückte Sache, weil er den Bart immer betrachtet hat als einen Ausweis, als ein Indiz dafür, dass jemand ein Revolutionär ist. Und er wollte von seiner Jugend an eben auch revolutionär, alles verändernd auftreten. Und gegen Ende seines Lebens, obwohl es in Algier nicht warm war, obwohl es kalt war, lässt er sich rasieren. Und diese Frage, warum tut er das, gehe ich ihm in dem Buch auch nach.
Gibt es ein Bild auch von ihm ohne Bart?
Nee, das ist auch interessant. Er hat sich in Algier noch einmal fotografieren lassen. Das ist das letzte Foto, das man von ihm hat, 1882. Und er hat sich danach nicht fotografieren lassen als rasierter Mensch. Also es war ein Foto von ihm, ein Porträt von ihm mit Bart. Er hat sich nicht da nochmal fotografieren lassen, hat davon aber von seiner Rasur an Friedrich Engels in Briefen berichtet. Also es ist ihm doch so wichtig gewesen, darüber zu schreiben. Auch das ist eine merkwürdige Situation. Möglicherweise, das wäre eben so meine Spekulation, ist er doch an seinen eigenen Theorien auch zur Revolution ein wenig zweifelnd geworden in dieser Zeit. Und möglicherweise ist das auch so eine unbewusste Reaktion gewesen, sich von seiner Persönlichkeit als Revolutionär zu verabschieden, dass er diesen Bart sich hat abnehmen lassen.
Sicher hat ihn dann auch keiner erstmal erkannt, dann eben ohne Bart. Ne?
Ja, zunächst waren die Leute alle sehr überrascht. Aber Bärte haben ja auch die Eigenschaft, wieder nachzuwachsen. Also bevor er wieder mit einer seiner alten Familie zusammenkam, seine Tochter Jenny lebte in Paris, die hat er ein paar Monate später besucht. Da wird auch schon wieder ein wenig Bart da gewesen sein.
Also in Ihrem Buch widmen Karl Marx, den großen Revolutionär, dann eben auch ein bisschen stärker als Privatmann kennenlernen. Und obwohl er einer der bekanntesten Ökonomen war, konnte er angeblich nicht mit Geld umgehen.
Ne, überhaupt nicht. Er hat sein Leben lang letztlich von der Hand in den Mund gelebt. Er musste andauernd irgendwelche Erbschaften versuchen einzutreiben, weil er nie Geld verdient hat oder ganz selten Geld verdient hat. Es gab mal eine Zeit lang in London, wo er als Journalist ganz gut gearbeitet hat und verdient hat. Aber ansonsten hatte ihn Friedrich Engels mehr oder weniger durchgebracht, mit dieser ganze Familie durchgebracht. Die wäre mit Sicherheit, wäre die Familie Marx umgekommen in London, wenn nicht Engels sie unterstützt hätte. Auch das ist eben diese Zeit gewesen, in der Flüchtlinge in einem anderen Land nicht unterstützt wurden, sondern sie zwar Zuflucht bekam, aber kein Cent, kein Pfennig, nichts bekam. Und da sind viele Menschen, nachdem sie nach Großbritannien fliehen mussten, nach dieser Revolution 1848, 49, sind auch wirklich umgekommen, verhungert in Großbritannien.
Wie sind Sie mit Marx in Kontakt gekommen, beziehungsweise auf die Idee gekommen, ein Buch über ihn zu schreiben?
Also wenn ich ehrlich sein soll, ich stand den ideologischen Aspekten dieser Philosophie von Marx immer sehr skeptisch gegenüber und bin in einer Zeit in Köln zur Universität gegangen, in der man so Ende der 70er Jahre noch sehr selbstverständlich der Meinung war, also das war so der Ausklang der 68er Zeit, dass das alles völlig richtig ist und dass man sich dem quasi ehrfürchtig nähern muss wie einer Bibel, weil jedes Wort darin stimmt. Ich hatte damals schon große Zweifel und habe mit meinen Kommilitonen darüber geredet und habe mich aber nie durchsetzen können dabei. Und das lag mir einfach am Herzen, das mal aufzuschreiben, auch meine Skepsis daran. Es ist zum Beispiel so, dass das Kapital, das ja immer so als die ökonomische Grundlagenschrift von Marx gilt, nur der erste Band von Karl Marx tatsächlich herausgegeben wurde. Die beiden anderen Bände sind von Friedrich Engels bearbeitet und rausgegeben worden. Marx hat 15 Jahre lang nichts an diesen Büchern getan. Und das ist ja eigentlich auch mal eine Frage, warum tut man 15 Jahre lang nichts an seinem Hauptwerk? Und inzwischen gibt es eine sehr zuverlässige Edition der Originalmanuskripte von Marx. Das ist die sogenannte Mega, Marx-Engels-Gesamtausgabe. Und da gibt es ganz entschiedene Differenzen zwischen diesen beiden Versionen. Also das, was Marx geschrieben hat und das, was Friedrich Engels daraus gemacht hat. Es ist viel dogmatischer, viel ideologischer geworden. Und ich glaube, das ist in der marxistischen Theorie bis heute noch gar nicht berücksichtigt worden, wie sehr sich die ökonomischen Vorstellungen von Marx unterscheiden von dem, was wir in der alten Kapitalausgabe, der Marx-Engels-Werke-Ausgabe finden. Aber das sind so Spezialgeschichten, mit denen ich jetzt hier nicht unbedingt jemanden langweilen will. Aber innerhalb meines Buches hat das natürlich auch seine Funktion. Weil wenn man weiß, dass Marx 15 Jahre lang an seinen Manuskripten, die er liegen hatte, nicht gearbeitet hat und dieses Buch, obwohl er es hätte herausgeben können, er hatte einen Verleger dafür, es nie herausgegeben hat, dann muss man sich natürlich auch irgendwann mal fragen, warum hat jemand so lange gezögert, dieses Hauptwerk zu Ende zu bringen?
Und haben Sie eine Antwort gefunden?
Naja, man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass er Zweifel an seiner eigenen Theorie hatte. Es gibt eben auch Fragen mit der Arbeitswerttheorie, aber das geht jetzt wirklich sehr in die Details, bei denen Marx eben spürte, dass seine ökonomischen Vorstellungen von der Forschung alleine überholt waren inzwischen, zu seinen Lebzeiten. Und er hätte diese neuen Arbeitswerttheorien in seine Arbeit einbeziehen müssen. Und das wäre eine sehr große, auch wissenschaftliche Arbeit gewesen, der er sich wohl möglicherweise nicht mehr unterziehen wollte.
Was haben Sie als nächstes geplant? Was unterziehen Sie sich als nächstes? Gibt es schon Ideen für ein neues Buch?
Im Moment bin ich sehr beschäftigt eben mit Marseille 1940. Ich mache mir Gedanken über ein neues Buch, aber bin mit diesen Gedanken noch nicht sehr weit gekommen.
Dann lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Und ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für den Besuch.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.